Es ist unterdessen Zeit. Wann auch immer diese Zeit ist, unterdessen ist eigentlich immer richtig. Willkommen. Es ist Mittwoch, der 5. August des Jahres 2026 und an diesem Mittwoch gibt's das unterdessen mit dem Moderator, der die Bezeichnung Reino trägt. Willkommen nochmal. Und in diesem Unterdessen gibt's natürlich auch wieder das eine oder andere Interessante zu hören. Am Mittwoch haben wir praktisch immer eine Rubrik, die nennt sich Switch vom Frosch zum Vogel. Und auch heute wieder an diesem Mittwoch gibt es eine solche Folge von Marie und ihren Gästen, für deren Beitrag wir ganz herzlich danken. Dann haben wir, Lena und ich war auch ein bisschen dabei, hat teilgenommen an einer Verlegung neuer Stolpersteine in Erfurt und darüber gibt's das, was man vielleicht eine kleine Reportage nennen könnte. Und schließlich haben wir auch, wie immer, eine Wissenschaftsecke. Allerdings, wenn ich sage eine Wissenschaftsecke, dann stolpere ich schon ein bisschen, denn diese Wissenschaftsecke wäre für einen Rutsch einfach ein bisschen zu lang geworden. Deswegen teile ich sie auf und es gibt drei Abschnitte insgesamt und die werde ich so ein bisschen im Programm verstreuen zwischen den anderen Wortbeiträgen und natürlich zwischen der Musik, die es in dieser Sendung auch wieder geben wird. Die Musik heute steht eigentlich nicht unter einem bestimmten Motto. Es gibt ein paar Songs, die beschäftigen sich mit dem Thema Zukunft, weil Zukunft ja immer ein interessantes Thema ist. Und ansonsten gibt es auch Songs, die sich mit Geburtstagskindern beschäftigen und ein paar, die sind ein bisschen auf den Anlass des jeweiligen Wortbeitrages ausgelegt und angelegt. Und dann habe ich, was die Wortbeiträge anlangt, noch das eine oder andere Interessante, was aus der Vergangenheit an einem 5. August geschehen ist. Das ist so in etwa das Programm für heute und wir werden uns also die nächsten 2 Stunden oder fast 2 Stunden mit diesen Themen beschäftigen und ich hoffe, dass es euch interessiert, dass ihr immer mal aufmerksam zuhört, vielleicht nicht 2 Stunden aufmerksam am Stück, das ist ein bisschen zu herausfordernd. Willkommen nochmal und der Jingle zum Eingang läuft zu Ende. Ich hatte gesagt, dass wir uns musikalisch ein bisschen mit Zukunft beschäftigen und der erste Song, der sich mit Zukunft beschäftigt, ist einer, der ist von Annen-Mai Kantereit und der folgt jetzt.
Ich kann nicht in die Zukunft schauen, nur in die Vergangenheit. Ich glaub sogar, ich hab schon was gelernt über Liebe, Zweifel, Einsamkeit. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, ist das Zeit. Fühlt sich an, als wär ich gestern 17 gewesen. Wie schnell kann man leben? Ich kann nicht in die Zukunft schauen, nur in die Vergangenheit. So wie es war, so wird es nie wieder.
Annen-Mai Kantereit war das. Zukunft hieß der Song. Und eigentlich hat er sich mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft beschäftigt und eine Banalität ausgesprochen, dass die Zukunft immer anders sein wird, als die Gegenwart ist und als die Vergangenheit war. Es lohnt sich deswegen auch eigentlich herzlich wenig, darüber zu trauern, dass eine Vergangenheit oder eine Gegenwart zu Ende ist oder zu Ende sein wird. Es ist immer sinnvoll, dass die Kraft darauf zu verwenden, dass die Zukunft vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird, als die Vergangenheit es war. Und deswegen habe ich auch noch einen weiteren Song, der sich mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Und der heißt Avenir, also im Französischen das Ganze, von Luan.
Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. Pour un soir, juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller. Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Oh 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 oh. Tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. Parti seul dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Oh oh oh. Sans trop de raison, tu m'as laissé hier, la fin de la saison.
Das war Luan. Avenir hieß dieser Song. Oder heißt er immer noch, auch nachdem ich ihn gespielt habe, natürlich, gar keine Frage. Wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, dann kontrastiert man die immer mal mit der Vergangenheit. Und als ich gerade gesagt habe, es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, ob die Vergangenheit besser war als die Gegenwart und die Zukunft vielleicht schlechter werden könnte, als die Gegenwart ist und die Vergangenheit war, da habe ich natürlich nicht gemeint, dass man sich an die Vergangenheit nicht erinnern darf. Nein, nein, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne über Ereignisse in der Vergangenheit nachdenkt und sich fragt, was wir daraus für heute und noch besser für morgen lernen können. Und wo wir gerade bei den französischen Chansons waren, da habe ich einen der bekanntesten französischen Chansons rausgesucht. Der blickt eigentlich auch nicht in die Zukunft, sondern zurück und bedeutet doch für die Zukunft ungeheuer viel. Und diesen Song, dieses Chanson, das hören wir uns jetzt mal an.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Edith Piaf war das, der in Deutschland jedenfalls sogenannte Spatz von Paris, weil sie so klein war, körperlich jedenfalls eine ganz großartige Sängerin mit einer charakteristischen Stimme und einem noch charakteristischeren rollenden R in ihren Chansons. Sie hat zurückgeblickt und hat dem Chanson den Titel gegeben, Nein, ich bedauere nichts. Und zwar sowohl was das Gute als auch was das Schlechte in meinem Leben in der Vergangenheit anlangt. Eine Sichtweise, die mir persönlich ganz gut gefällt. Von dieser Sängerin, von dieser Frau, gehen wir zu einer anderen Frau und da komme ich zu dem 5. August des Jahres 1888. Das war eine Frau, die hat die Zukunft gewissermaßen in sich getragen. Bertha Benz nämlich war das. Und am 5. August 1888 fuhr sie, ohne Wissen ihres Mannes Karl, mit ihren beiden Söhnen Richard und Eugen in dem bereits patentierten Motorwagen des Namens Benz von Mannheim nach Pforzheim. Diese mit 106 Kilometern Streckenlänge erste erfolgreiche Überlandfahrt, das war eine Frau, man höre und staune, trägt wesentlich dazu bei, die noch bestehenden Vorbehalte von potenziellen Kunden zu zerstreuen und ermöglicht in der Folge den wirtschaftlichen Erfolg der Firma. Sie hat auf dieser Fahrt übrigens auch getankt. Sie musste tanken, ja. Und zwar gab es damals natürlich noch keine Tankstellen. Aber in Wiesloch war es, da hat sie sich in einer Apotheke das Reinigungsbenzin Ligroin gekauft, das damals für diesen Wagen als Kraftstoff vorgesehen war. Aber das war nicht das Einzige. Sie musste sich also eine Apotheke suchen, um tanken zu können. Und dann passierten auch noch technische Pannen. Aber Bertha Benz war unverdrossen und hat sie alle gelöst. Zum Beispiel musste sie eine verstopfte Benzinleitung reinigen. Das muss ergänzend erwähnt werden. Und dafür hat sie natürlich kein Werkzeug mitgehabt. Aber was hat sie genommen? Nun, eine Frau ist patent und sie hat einfach ihre Haarnadel dafür verwendet, um diese Benzinreinigung freizukriegen. Und nicht nur das, auch der Zünddraht fiel aus in dem Zündmechanismus. Aber auch dafür hatte sie einen Einfall. Sie nutzte nämlich ihren Hutstift, um das Fahrzeug wieder in Gang zu bekommen. Bertha Benz zum Gedenken des Jahres 1888. Und der dadurch ausgelöste wirtschaftliche Erfolg war ja nicht enden wollend. Jedenfalls hat man bisher immer so den Eindruck gehabt, das Auto war doch bis heute eigentlich ein wirtschaftlicher Erfolg. Dass die technischen Veränderungen gelegentlich auch zu Einbrüchen führen, erleben wir ja im Moment gerade besonders oft oder besonders intensiv, besser gesagt. Soweit also zu einer zukunftsgewandten Frau. Wie so oft sind Frauen ja nicht weniger zukunftsgewandt als Männer. Das verkennt man meistens. Hier habe ich noch eine Frau, die über die Zukunft singt. Diesmal ist es eine Italienerin, nämlich Marcella Bella.
Frugandomi nel cuore ci ho trovato ancora noi, inchiostro sulle dita, ma l'anima pulita, sincera con me stessa fino in fondo. La bilancia dell'amore, a volte io volevo fare tuo un mio errore, ma adesso che si tratta di combattere con lei, e se sbagliassi io ti perderei. Voglio essere solo una donna, bastano le mani per ricostruire. Avvelenato dall'orgoglio si asciugò, davanti amiche e madre, e lei ed io no, ma adesso che l'istinto vince sulla dignità, ti prego non uscire da qua.
Ora non ti
Marcella Bella war das. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Bertha Benz, denn man sieht es an den Jahreszahlen. Im Jahre 1888 erfolgte die erste erfolgreiche Überlandfahrt eines Automobils. Und dann dauerte es nicht lange, nämlich 26 Jahre, um genau zu sein, bis man in Cleveland im Jahre 1914 ebenfalls am 5. August etwas in Betrieb genommen hat, was dann notwendig geworden war, weil es mittlerweile so viele Automobile gab, dass die sonst kollidiert wären, wenn man nicht etwas aufgestellt hätte, was dann später als die Verkehrsampel bei uns jedenfalls genannt wurde. Und die wurde an diesem 5.8.1914 in Cleveland in Betrieb genommen und im selben Jahr noch patentiert. Um genau zu sein, wer Cleveland kennt, ich kenne Cleveland nicht, aber sie wurde an allen vier Ecken der Straßenkreuzung East 105. Straße und Euclid Avenue, einer wichtigen Ausfallstraße entlang des Eriesees in Richtung Nordost nach Buffalo, aufgestellt. Die Anfertigung der ersten Geräte geht übrigens auf einen zurück, der sich mit dem Thema Sicherheit besonders beschäftigen musste, nämlich den Polizeihauptwachtmeister William Potts. Und wenig später wurden diese Lichtanlagen von vielen Herstellern nachgebaut. Die Einweihungszeremonie fand, wie gesagt, am 5. August 1914 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Denn der Vorsitzende des Sicherheitskomitees setzte diese Anlage zu einem Zeitpunkt in Betrieb, da wegen der Hauptverkehrszeit höchste Verkehrsdichte herrschte. Es war nämlich 17 Uhr an diesem 5. August 1914. Und der Rechtsanwalt, der Vorsitzende des Sicherheitskomitees, war Alfred A. Benesch. Das als kurze Ergänzung dazu, wie innerhalb praktisch eines Vierteljahrhunderts eine Erfindung, die bei allen auf Anklang stieß, explodiert ist, fast. Ich glaube, so kann man es wohl sagen. Und ich frage mich nicht selten, was wohl die Erfinder dieser ganzen Technik ganz am Anfang, als sie noch mit einem Exemplar zu tun hatten, sich gedacht hätten, wenn sie denn gewusst hätten, welche Entwicklung ihre Erfindung nimmt oder genommen hat oder nehmen würde, wie auch immer man das sehen mag. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Mittwochs gibt's ja immer eine Rubrik, Switch vom Frosch zum Vogel. Da geht's um gewaltfreie Kommunikation und die Frage, wie kann man eine Situation besser bewältigen, wenn man eben mit gewaltfreier Kommunikation rangeht und auf diese Art und Weise Konfrontationen bewältigt oder vermeidet oder vielleicht das Ganze eben zum Besseren wendet und zu einem freundlicheren Ausgang, als er tatsächlich vielleicht stattgefunden hat. Switch vom Frosch zum Vogel beschäftigt sich heute allerdings nicht mit einer solchen Situation, sondern diese Folge 126, die beschäftigt sich mit den GfK, gewaltfreie Kommunikation, mit den GfK-Tagen 2026 und den möchte ich euch nicht unterschlagen.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Es ist wieder Zeit für die Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Heute aber anders, weil wir nicht ein konkretes Thema, keine konkrete Situation besprechen, sondern über die diesjährigen GfK-Tage wollen wir sprechen. Hallo Lukas, hallo Mirjam.
Hallo.
Hallo.
Ihr seid TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, ihr seid nicht nur einmal die Woche hier bei mir im Radio, im Studio zu Gast, sondern ihr macht auch andere Dinge. Zum Beispiel gebt ihr Workshops auf so einem Wochenende.
Richtig.
Wir haben auch in den letzten Jahren darüber gesprochen, aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was ist das, die GfK-Tage oder GfK-Tag? Gebündelt lauter Dinge zur gewaltfreien Kommunikation, oder?
Genau, also darüber, worüber wir reden, das sind die Thüringer GfK-Tage dieses Jahr und die sind meistens Anfang Oktober. Warum sind die Anfang Oktober? Weil Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, am 6. Oktober Geburtstag hat.
Ach so.
Das ist der Tag der gewaltfreien Kommunikation und Da haben wir als Verein, also als Zentrum Gewaltfreie Kommunikation Thüringen, versuchen wir meistens das erste Wochenende im Oktober zu nehmen. Dieses Jahr hat es geklappt und deswegen ist das da auch an dem Wochenende. Und da kommen verschiedene Trainer, auch nicht nur aus Thüringen, hierher nach Erfurt und geben Workshops.
Genau. Und dieses Jahr stehen die Tage der gewaltfreien Kommunikation unter dem Motto Gewaltfreie Kommunikation für einen Zusammenhalt in Vielfalt. Und es wird wieder ganz spannend. Wir haben zwei Tage, Samstag und Sonntag, mit jeweils 9 Workshops. Also da laufen immer 3 Workshops parallel. Man kann sich aussuchen, welches Thema so einen am meisten anspricht. Vielleicht auch, welche Referentin, welchen Referenten man sich genauer anschauen möchte. Und geht dann so in die kleineren Workshops. Die gehen in der Regel so 90 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob sich da was geändert hat dieses Mal. Nö, sind 90 Minuten. Mhm.
Ihr habt jetzt schon gesagt, es gibt quasi in Thüringen diesen Zusammenschluss. GfK-Zentrum, Lukas, hast du gesagt?
Also heißt Zentrum Gewaltfreie.
Zentrum Gewaltfreie. Ein
Verein.
Mhm. Genau, ist ein Verein. Ja. Darin seid ihr organisiert. Wie viele Leute sind, wie viele solche wie ihr gibt es denn in Thüringen? Wisst ihr das ungefähr?
Also Mitglieder in unserem Verein oder meinst du Menschen, die Trainings geben, so wie mir?
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das sind nur solche.
Nee.
Das sind auch normale
also
Menschen.
Also Mitglieder in unserem Verein sind wir etwa 50, ein paar mehr als 50. Und Menschen, die Trainings geben in Thüringen, das ist schwierig zu schätzen.
Ja.
Zwischen 10 und 20 würde ich sagen.
Vielleicht auch mehr. Also wir stellen fest, dass immer wieder auch Namen auftauchen, mit denen wir gar nicht in Kontakt sind. Und gleichzeitig finde ich das auch ein bisschen schade, weil dieses Netzwerk ruhig auch wachsen kann.
Ah, okay, es bieten Leute GfK-Trainings an oder so, die aber nicht bei euch im Verein organisiert
genau.
sind.
Genau, ja, das gibt es auch.
Okay.
Ja.
Mhm. Und
die GfK-Tage, die gibt es nicht nur in Thüringen, die gibt es zum Beispiel auch in München oder in Leipzig, in Nürnberg, die gibt es in vielen, vielen verschiedenen Städten. Und das ist auch ganz schön, da auch mal in andere Städte zu reisen.
Mhm. Das heißt, es werden auch Leute anreisen. Meine Frage zielt jetzt darauf ab, wer da hingeht. Also ob das Leute sind, die schon angedockt sind oder auch ganz, ganz neue.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also,
beides.
Ja, genau.
Lässt sich ganz einfach beantworten mit beides. Es gibt einige, die auch in unserem Verein schon sind, viele, viele Jahre, die sich genauso auch die Workshops anschauen, also die Workshops besuchen, dran teilnehmen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, einmal im Jahr gönne ich mir gewaltfreie Kommunikation und nutze dafür dieses Wochenende. Sowas hatte ich zum Beispiel letztes Jahr mit dabei. Und
dann gibt es auch noch so die Neugierigen.
Ja.
So, ich habe davon gehört und vielleicht ist mir ein ganzes Wochenende zu buchen zu teuer oder ich habe davon gehört oder ich lasse mich mal mitnehmen und bin einfach nur neugierig. Und die kommen dann da zum ersten Mal hin oder zum ersten Mal auch nicht nur davon gehört zu haben, sondern das auch zu erleben.
Ja, oder die tatsächlich auch über andere Formate mit aufmerksam werden, die Referenten an anderer Stelle schon mal gesehen haben, dann eingeladen werden. Also vielleicht hatten sie eine Inhouse-Schulung oder ähnliches und dann sagt der Referent, die Referentin, hier übrigens, da sind die Tage, wenn du möchtest, kommst du mal hin. Und dann nutzen die das und schauen sich auch andere GfK-Trainerinnen, genau. GfK-Trainer.
Oder sie haben eine kleine Rubrik in einem Radio gehört.
Oder sie haben eine kleine,
cool.
Ja, genau.
Okay, ich verstehe. Das heißt, wer jetzt zuhört und sagt, erstens würde ich gerne mal mehr wissen oder vielleicht sogar mal Miriam und Lukas bei einem Workshop besuchen, dann können sie das tun, denn ihr seid selber auch am Start. Was gebt ihr denn jeweils für einen Workshop?
Genau. Mein Workshop, der findet am Samstag statt und zwar von 15.30 Uhr bis 17 Uhr und der heißt Du und deine Mitbewohner. Das zielt so drauf ab.
Ist das auch für Menschen, die nicht in WGs wohnen?
Das ist auch für Menschen, die nicht in WGs wohnen, weil es um die Mitbewohner in mir selbst geht.
Was meint das denn?
Na, ich bin ja nicht nur Miriam, also nicht nur diese eine Miriam, sondern nach außen hin vertrete ich ja sowieso viele, viele Rollen. Also ich bin Mama, ich bin hier im Radio, ich bin Trainerin, ich bin Angestellte, ich bin Lebenspartnerin und so weiter und so fort und Freundin. Und diese Rollen spricht es an der Stelle nicht an, sondern mit Mitbewohnerin ist sowas gemeint wie die Kritikerin, die Leise, die Zögerliche, die Mutige und so weiter und so fort. Das geht so ein bisschen Richtung
das innere
Teamarbeit. Ja. Genau.
Okay, also das ist mehr so ein Workshop, der so für die Selbstwahrnehmung oder die Selbstgespräche.
Ja, genau, der darauf abzielt, das auch anzunehmen, anerkennen zu können und wertzuschätzen, was da eigentlich alles lebendig ist.
Mhm. Und Lukas, was machst du?
Also es geht um gewaltfreie Kommunikation und Körperintelligenz. Das gebe ich zusammen mit Peggy Koordinat, diesen Workshop. Und da geht es darum, also ich hole ein bisschen aus und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, für mich ist es einfacher, zuerst in der Haltung der Gewaltfreiheit zu sein und dann zu sprechen, statt über die Sprache in die Haltung zu kommen. Also so wie ich Marshall Rosenberg und die gewaltfreie Kommunikation verstehe, sind diese vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, dafür da, dass man in die Haltung kommt. In die Haltung im Sinne von, mir ist wichtig, dass es mir gut geht und dass es dir gut geht. Mhm. Und die Körperintelligenz, das, womit wir die gewaltfreie Kommunikation verbinden, Peggy und ich, ist eine Art und Weise, zuerst in die Haltung zu kommen von Gewaltfreiheit und dann zu sprechen. Das heißt, es ist nicht über die Sprache in die Haltung, sondern über die Haltung in die Sprache. Und es ist auch viel Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, wie nehme ich nicht wahr, wie nehme ich andere wahr. Viele Körperübungen im Sinne von, da bewegt man sich mehr, als dass man spricht.
Das heißt, Haltung meint in dem Sinne wirklich, die wie ich dastehe oder was auch, wenn das jetzt mehr, mit dem Körper in
mehr,
Bezug
mehr die,
nimmt.
Mehr die innere Haltung, so, also die innere Haltung von, ja. wenn mir jemand ein Wort wie Arschloch entgegenschmettert, wie begegne ich diesen Menschen oder wie begegne ich mir, wie begegne ich den Menschen? Ja.
Aber wo ist jetzt der Bezug zu dieser Körperintelligenz?
Mit Körperintelligenz ist, also wir machen Übungen aus der Körperintelligenz und Körperintelligenz, damit ist gemeint, die Intelligenz des Körpers nutzen. Und dann Übungen dazu zu machen. Du guckst mich so an wie, hä, was meinst du?
Aber, ich verstehe noch nicht den Link zwischen, du hast ja beschrieben, dass ihr quasi aus der Haltung in die Sprache und nicht aus der Sprache in die Haltung, dass diese Richtung für euch wichtig ist. Und der Workshop, der beschreibt ja aber noch diese Körperintelligenz. Genau. Und wo ist da der Zusammenhang?
Also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das alle so sehen, die Trainings dazu geben zur gewaltfreien Kommunikation, ist gewaltfreie Kommunikation viel über Sprache in die Haltung zu kommen. Und Körperintelligenz ist für mich persönlich über die Haltung in die Sprache kommen. Also die Sprache also, der Gewaltfreiheit, die Haltung der Gewaltfreiheit.
Ich mag mal versuchen, das auch zu erklären.
Vielleicht kannst du es besser sagen als ich.
Wenn ich so mit Menschen zusammenarbeite, die noch keine Idee davon haben, dann benenne ich das gerne diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation als eine Art Gerüst für den Anfang. Und das ist sehr, da ist, liegt der Fokus sehr stark auf der Sprache. Wie drücke ich mich aus? Was ist eine klare Beobachtung? Was ist ein klares Gefühl? Wo unterscheide ich ein Bedürfnis von der Strategie, um ein Verständnis dafür zu entwickeln und um das auch zu verinnerlichen? Das hat am Anfang den Effekt, dass es holprig ist, wenn ich nach außen genau mit diesen vier Schritten spreche. In der Selbstreflexion oder mit Menschen, die auch in sich mit dem Thema befassen, gewaltfreie Kommunikation, hilft es allerdings, das zu üben, zu verinnerlichen, um dann irgendwann eine gewisse Flexibilität zu haben und gleichzeitig so einen Automatismus zu entwickeln, der dazu beiträgt, dass ich schnell mich selbst verstehe und dass ich auch darüber schnell mein Gegenüber verstehen kann und habe eine ganz andere innere Haltung. Weil ich mich selbst verstehe, bin ich für mich selbst klar und vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, sondern leichter, also entspannter, ruhiger, gefestigter in meiner Haltung und gleichzeitig offen auch meinem Gegenüber in den Themen, die er oder sie mitbringt. Und über die Körperintelligenzübungen kann ich mit Bewegung dafür sorgen, dass es mir gelingt, Angriffe wie vorbeifließen zu lassen. Und auch erstmal zu beobachten. Also wirklich, wenn da ein Angriff kommt, dann gehe ich einen Schritt zur Seite oder wende mich zur Seite und schaue diesem Angriff entgegen, sehe den und beobachte den, wie der vorbeizieht. Und mache mir in der Zeit Gedanken, okay, was könnte dahinter stecken? Also lasse da eine gewisse Ruhe zu, um dann auch sicher zu gehen, okay, ja, das trifft mich jetzt nicht. Und dann wende ich mich meinem Gegenüber zu und habe trotzdem eine Ruhe und Gelassenheit und das Vertrauen, dass wir miteinander in Kontakt kommen und gehe dann in die Sprache. Habe ich das so?
Ja, das gefällt mir sehr gut. Und auch das Wort Angriff zum Beispiel, wenn mir jemand das Wort Arschloch entgegenschmettert, kann ich ja sagen, der greift mich an oder der macht mir einen Vorwurf. Oder ich sehe es, auch das ist eine Haltungsfrage, ich sehe es einfach als Kontaktangebot. Also der Mensch sagt ja nicht, nein, ist ja wirklich so, der sagt ja nicht ohne Grund das zu mir. Und dann versuche ich, so weit wie möglich mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt zu gehen.
Echt krass, du bist krass.
Ich sag das jetzt hier in der Theorie, in der Praxis gelingt mir das bei Weitem nicht immer. Aber die Theorie, das macht das Leben viel, viel leichter, wirklich. Also immer was ein Mensch sagt, das sagt viel mehr über die Person aus, die es sagt. Immer.
Das stimmt. Also. Ja. So, und jetzt haben wir das Problem, dass die Zeit für unsere kleine Rubrik schon zu Ende ist. Wir haben aber noch gar nicht so viel über das Wochenende an sich.
Hey, 3.4. Oktober.
3.4. Oktober.
Im St. Ursula Bildungshaus, das ist in Erfurt in der Tromsdorfstraße 29 und ihr könnt auf der Internetseite von unserem Verein.
gfk-erfurt.org.
Genau, da findet ihr alle weiteren Informationen.
Und ich glaube auch, dass wir im Nachgang bestimmt nochmal über das ein oder andere Thema vielleicht sprechen, was ihr an dem Wochenende neu für euch entdeckt habt. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Konflikt, ein Problem an dem Wochenende selbst.
Ja, bestimmt. Also kommen ja Menschen miteinander zusammen. Klar gibt es da Konflikte. Genau.
Ja, danke schön.
Na gern.
Danke.
Tschüssi.
Samuel war das. Il Sol dell'Avenire. Die Sonne der Zukunft. Oder irgendwie so ähnlich. Müsste das, glaube ich, heißen. Übersetzt. Eingangs hatte ich gesagt, auch heute wieder eine Wissenschaftsecke, aber in einer etwas anderen Form als sonst, weil ich fand, es ist vielleicht etwas zu viel, wenn man mehr als 20 Minuten einen Beitrag von einer Stimme gesprochen sich anhören muss. Selbst wenn es einen interessiert. Und ich hoffe doch, dass euch die Wissenschaftsecken immer wenigstens ein bisschen interessieren und wenigstens einige der Beiträge für euch interessant sind, auch wenn vielleicht nicht alle. Die Wissenschaftsecke, wie gesagt, ist heute aufgeteilt. Ich werde sie nur dann anschließend in der Mediathek wieder zusammengebastelt haben, damit das alles an einem Stück ist. Und dann kann man sich ja auch ein bisschen selektiv durch die einzelnen Beiträge durchklicken. Die Gesamtthematik dieser Wissenschaftsecke heute heißt einmal mehr Folgen des Klimawandels. Und den ersten Teil hören wir uns jetzt mal an. Einmal mehr möchte ich mich in dieser Wissenschaftsecke mit den Folgen des Klimawandels befassen. Mit Folgen, die eintreten werden, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und auch wenn wir den Klimawandel bestreiten oder bezweifeln. Die erste Meldung betrifft die Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und Wespen. Hierzu hat die Universität Würzburg und dort das Biozentrum am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie ein groß angelegtes Experiment durchgeführt. Die Ausgangsfrage lautete: Wie wirkt sich eine Veränderung der Temperaturen rund um den Schlupfzeitraum von Bienen und Wespen auf deren körperliche Fitness aus? Denn weltweit verändert der Klimawandel ja den Zeitpunkt, in dem die Bedingungen erreicht sind, die dazu führen, dass die Insekten im Frühjahr oder Sommer aus ihrer Winterruhe erwachen. Und diese Verschiebungen können Folgen haben. Wenn Insekten wegen höherer Temperaturen zu früh schlüpfen, finden sie eventuell noch nicht die Blüten oder die Beutetiere, von denen sie sich ernähren. Und außerdem verbrennen sie ihre lebenswichtigen Fettreserven bei höheren Temperaturen schneller. Das kann ihre Überlebenschancen und Fortpflanzungsmöglichkeiten verringern. Diese Folgen hat ein Team um Dr. Christina Ganuza und Professor Ingolf Stefan Deventer untersucht. Sie betrachteten 5 wildlebende Bienen- und Wespenarten, die in Bayern vorkommen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten schlüpfen. Für diese Studie sammelte das Team fast 15.000 in Winterruhe befindliche Individuen aus über 160 Regionen in Bayern und zog sie dann an der Uni unter kontrollierten kalten, warmen und heißen Frühjahrsbedingungen auf, um verschiedene Klimaszenarien nachstellen zu können. Die bisherigen Ergebnisse dieser Untersuchung ergaben folgendes Bild. Alle 5 Arten schlüpften bei wärmeren Frühlingstemperaturen früher. Doch dabei unterschieden sich die Populationen nach ihrer klimatischen Herkunft. Frühjahrsarten aus wärmeren Regionen wie Unterfranken erschienen bei warmen Frühlingstemperaturen besonders früh und behielten in der Zeit danach mehr Körpermasse als Individuen aus kühleren Regionen wie dem Bayerischen Wald. Im Gegensatz dazu schlüpften bei den Spätsommerarten nur die Individuen aus kühleren Regionen früher. Weibchen der Sommerarten verloren unter wärmeren Bedingungen schneller an Körpermasse, in einigen Fällen bis zu 34%. Insekten aus kühleren Regionen sind also besonders anfällig für warme Frühjahre. Sie verlieren schneller ihre Energiereserven und haben dadurch schlechtere Startbedingungen. Individuen aus wärmeren Herkunftsregionen dagegen hatten diese Probleme nicht oder jedenfalls nicht in demselben Ausmaß. Sie sind offenbar besser auf höhere Frühjahrstemperaturen vorbereitet. Sommerarten schienen von wärmeren Frühlingstagen tendenziell sogar zu profitieren. Einige Arten im Experiment kamen unter künftigen Klimabedingungen früher und mit höherem Körpergewicht zum Vorschein, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit verbessern dürfte. Der Klimawandel beeinträchtigt zunehmend auch die menschliche Gesundheit. Dass mit den steigenden Temperaturen mehr Hitzetote auftreten, ist gerade in diesem Jahr 2026 ja schon mehrfach gemeldet worden. Im Lancet Countdown Europe Report 2026 zu Klimawandel und Gesundheit ist berichtet worden, dass die Zahl hitzebedingter Todesfälle im Zeitraum von 2015 bis 2024 gegenüber 1991 bis 2000 in 99,6% der untersuchten Regionen gestiegen sei. Der durchschnittliche jährliche Gesamtanstieg betrug 52 Todesfälle pro 1 Million Einwohner. In Teilen Spaniens, in Italien, Griechenland oder Bulgarien sind es größtenteils mehr als 120. Neben Hitze gibt es aber weitere Gesundheitsrisiken, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Zum Beispiel stellten die Wissenschaftler im Zeitraum 2015 bis 2024 im Vergleich zu 1991 bis 2000 einen um 1 bis 2 Wochen früheren Saisonbeginn für alle allergenen Baumarten fest. Betroffene werden also früher von Heuschnupfen geplagt. Zudem steige das Risiko für tropische Infektionskrankheiten, weil tropische Stechmücken zunehmend entsprechende Viren verbreiten. So erhöhte sich das jährliche Übertragungsrisiko für das Dengue-Virus in Europa im Zeitraum 2015 bis 2024 gegenüber 1980 bis 2010 um 297%. Auch die Überträger von Malaria, West-Nil-Fieber und weiteren Krankheiten finden zunehmend bessere Verbreitungsbedingungen. Die Effekte des Klimawandels auf die Energiegewinnung ist dagegen ambivalent. Der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten europäischen Stromversorgung erhöhte sich im Jahr 2023 auf 21,5%, verglichen mit 8,4% im Jahr 2016. Auf der anderen Seite machte feste Biomasse 31% des gesamten Verbrauchs erneuerbarer Energien im Jahr 2023 aus. Das Verbrennen von Biomasse wie Holzpellet zählt als erneuerbare Energiegewinnung, weil nur das Kohlendioxid freigesetzt wird, das in unserem Zeitalter während des Wachstums aufgenommen wurde. Jedoch werden bei der Verbrennung auch giftige Substanzen und Feinstaub in die Atmosphäre abgegeben. Die Todesfälle, die auf das Verbrennen von Biomasse in Wohngebäuden zurückzuführen sind, haben dem Report zufolge zwischen 2000 und 2022 um 4% zugenommen. Soweit der erste Teil der heutigen Wissenschaftsecke über Folgen des Klimawandels. Musikalisch komme ich jetzt zu einem ganz anderen Ansatz. Ich habe mal geguckt, welche Musik wann an einem 5., in welchem Jahr an einem 5. August auf den Markt gekommen ist. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, 1966 haben die Beatles ihr 7. Album auf den Markt gebracht. Und dieses 7. Album, das hieß Revolver. Und das war noch nicht so ein richtiges Konzeptalbum, das kam dann erst ein bisschen später, aber es ist einiges an Versuchen auf diesem Album enthalten, die die Beatles damals so gemacht haben. Und aus diesem Album gibt es jetzt einen Song, der heißt Eleanor Rigby, und da geht es um die Einsamkeit von Menschen, insbesondere von alten Menschen.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near.
look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Eleanor Rigby von den Beatles aus dem Jahr 1966. Und es war nur ein Jahr später, dass ein anderes Album auf den Markt kam mit einer ganz anderen Musik. Und die Beatles hatten 1966 ja schon eine richtig große Geschichte hinter sich. Die Gruppe, die 1967 dann am 5. August ihr erstes Album veröffentlicht hat, hatte da erst einen Beginn. Es handelte sich um Pink Floyd und das Album hieß The Piper at the Gates of Dawn. Und schon formal unterscheiden sich diese beiden Gruppen und diese beiden Alben sehr stark voneinander. Wenn man sich das Beatles-Album anschaut, dann stellt man zu seiner großen Überraschung fest, dass es eigentlich keinen Song gibt, der länger ist als 3 Minuten. Schaut man sich dagegen Pink Floyd an, stellt man fest, es gibt kaum einen Song, der kürzer ist als 4 Minuten. Und um das zu dokumentieren, habe ich natürlich jetzt nicht genug Zeit für euch, aber ich habe einen Song rausgesucht, der ist nur 3 Minuten 7 lang aus diesem ersten Album von Pink Floyd und der Song heißt Lucifer Sam.
around on the ground, he'll be found when you're around. That gets something I can't explain.
Und so geleitet uns denn also Pink Floyd in den zweiten Teil der heutigen Wissenschaftsecke. Über die Bedeutung von Seen im globalen Stickstoffkreislauf ist nur wenig geredet worden. Aber Mikroorganismen in den Seen wandeln Stickstoffverbindungen wie Nitrat oder Ammoniak in Stickstoffgas, N2, um. Dieses wird in die Atmosphäre abgegeben und so effektiv aus der Biosphäre entfernt. Dieser Prozess der Stickstoffentfernung heißt Denitrifikation. Rund 20% der natürlichen Stickstoffentfernung in Binnengewässern gehen auf solche Prozesse zurück. Eine neue Studie unter der Leitung der Universität Basel und der EAWAG zeigt, dass diese Reinigungsfunktion empfindlich auf die Erwärmung durch den Klimawandel reagiert. Für ihre Untersuchungen entnahmen die Forschenden Proben aus dem Baldegger See im luzernischen Seenland. Der 5,3 Quadratkilometer große See gilt als typisch für viele Seen unserer Breitengrade, in denen sich das Wasser einmal pro Jahr vollständig durchmischt. Die Untersuchung zeigte, dass die Denitrifikationsaktivität eng mit dieser saisonalen Durchmischung zusammenhängt. Im Winter vermischen sich im Baldegger See die drei Wasserschichten vollständig. Das warme, sauerstoffreiche Oberflächenwasser, die Übergangszone und das kalte, sauerstoffarme Tiefenwasser. In dieser Phase ist die Denitrifikation um fast 50% aktiver als während der sommerlichen Schichtung. Und genau hier liegt eine mögliche Gefahr des Klimawandels. Weil die Fähigkeit von Seen, Stickstoff aus dem Wasser zu entfernen, stark von der Jahreszeit abhängig ist, wird sie durch den Klimawandel verändert. In einer